Kapitel 9. Zu Hause wartete auf Gasperlmeier nichts Erfreuliches. Auf dem Küchentisch fand er einen Zettel vor. Seine Christine wusste eben, dass er oft vergaß, nachzusehen, ob er ein SMS bekommen hatte. Krautfleckerl im Rohr. Bitte wärmen. Ich komme bald zurück. Du weißt ja, wo ich bin. Schönen Abend. Bussi. Dahinter war noch ein Herz gemalt. Ja, davon konnte er sich jetzt auch nichts abschneiden. Er konnte sich kaum bewegen vor Schmerzen und anstatt, dass sich jemand um ihn kümmerte, fand er einen Zettel vor. Und die Christine vergnügte sich mit ihrem komischen Heiligen aus der Studenten-WG, der so heilig und harmlos nicht war, und die Frau Doktor ließ sich von »Hallo Renate« mit Haargel trösten. Das würde, so fand Gasperlmeier, sicher ein ganz wunderbarer Abend werden. »Hallo? Ist da jemand?« rief Gasperlmeier die Stiege hinauf, und nach kurzem Zögern kam ein »Ja?« zurück. Kurz danach ein ungeduldiges »Was ist denn?« »Kommt doch einmal runter«, schrie Gasperlmeier, der es hasste, sich brüllend mit seinen Kindern unterhalten zu müssen, die in ihren Zimmern hinter geschlossenen Türen hockten und womöglich noch Stöpsel in den Ohren hatten. Das Schreien aber tat seinem Hals nicht gut. Der schmerzte jetzt mehr als zuvor. Gasperlmeier ging in die Küche, um noch eine Schmerztablette zu nehmen. Er musste eine Zeit lang warten, bis eines seiner Kinder auftauchte. »Papa!« Katharina huschte herein. »Was ist denn mit dir passiert?« »Endlich jemand, der mitfühlt«, dachte Gasperlmeier. »Kannst du mir das Essen wärmen?« fragte er. »Ich hab von dem Unfall noch solche Schmerzen.« »Leg dich doch hin, Papa.« Die Katharina war halt doch eine mitfühlende Seele. Gasperlmeier fühlte sich gleich ein wenig besser, nachdem er sich mühsam und unter Schmerzen auf das Sofa gelegt und die Beine hochgelagert hatte. Die Katharina würde ihm jetzt ein Bier bringen und das Essen warm machen. »Du, Papa, wegen dem Essen, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich habe morgen Italienisch-Schularbeit und da muss ich mich voll konzentrieren. Ich schick dir den Christoph.« Gasperlmeier verbiss sich eine harsche Bemerkung und griff nach der Fernbedienung für den Fernseher. In seinen Ohren rauschte es vor unterdrückter Wut. Leider war die regionale Nachrichtensendung gerade zu Ende gegangen. Verbreitet wird es morgen regnen, lebhafter Wind aus West bis Nordwest, Tageshöchstwerte um 8 Grad. Auch der Wetterbericht war nicht geeignet, Gasperlmeier aufzuheitern. Der Christoph steckte seinen Kopf um die Ecke. »Ich bin dann mal weg.« Noch bevor Gasperlmeier antworten konnte, war er im Vorhaus verschwunden. »Wohin denn?« schrie er ihm nach, sich der Sinnlosigkeit der Frage wohl bewusst. »Zu Andrea.« Die Haustür schloss sich mit einem lauten Schlag. Gasperlmeier stierte auf die Werbebotschaften, die ihm aus dem Fernseher entgegensprangen. Das hatte man nun von einer Familie. Ausgehungert und verletzt nach einem grauenvollen Tag, blieb man allein und auf sich selbst gestellt zurück. Verhungern und verdursten konnte man, niemanden kümmerte es. Aber nicht mit ihm, nicht mit Gasperlmeier. Er konnte es auch, er konnte sich auch einen schönen Abend machen. Und das würde er jetzt auch tun. Mühsam stand er auf, warf zwei weitere Schmerztabletten ein, zog die Uniformjacke wieder an und machte sich auf den Weg zum Schneiderwirt. Er ließ sich neben dem Karls Friedrich auf die Bank fallen, der gerade die letzten Reste seines Schnitzels in den Mund schob. »Hast es dir doch anders überlegt, Gasperlmeier?« Die Jasmin stellte dem Gasperlmeier unaufgefordert sein Bier hin. Ach Gott, Gaspermeier, du siehst aber gar nicht gut aus. Die Jasmin war eine wunderbare Kellnerin, wie Gaspermeier fand, mit dem durchaus zu verschmerzenden Nachteil, dass sie aus Sachsen zugewandert war. Dafür las sie, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Kellnerinnen, die im Salzkammergut ihr Unwesen trieben, den Gästen ihre Wünsche praktisch von den Augen ab. In der Regel genügte bei der Jasmin ein leichtes Anheben des leeren Bierglases, um sie dazu zu veranlassen, ein weiteres, volles auf dem Bierdeckel abzustellen. So eine Kellnerin, fand Gaspermeier, gab es weder alle Tage noch überall. Bevor er dem Karls Friedrich antwortete, gab er der Jasmin noch den Auftrag, in der Küche nachzufragen, ob noch ein Schweinsbraten da sei. Den, so fand Gaspermeier, hatte er sich redlich verdient.
»Schaut nicht so neugierig. Wisst ihr alle schon, dass ich heute einen Unfall gehabt habe?«
Gaspermeier war die Aufmerksamkeit, die seine Halskrause erregte, unangenehm, und er wusste nicht recht, was und worüber er reden sollte. Deswegen nahm er vorerst einmal einen tiefen Schluck und starrte in sein Bierglas. Der Kastenhuber Kurt, der gestern den Trupp geleitet hatte, der die Leiche der Simone Eisel geborgen hatte, war auch da. Und ein paar Feuerwehrleute, darunter der Gruber Cajetan, der damals dem Gaspermeier und der Frau Dr. Kohlroß geholfen hatte, eine Leiche aus dem Altausseersee zu fischen. Der Karls Friedrich wusste natürlich, dass es nicht ratsam war, beim Stammtisch Einzelheiten über eine Ermittlung auszuplaudern, und schwieg. Bis es ihm doch einfiel, Gaspermeier zu fragen, warum er heute nicht zu Hause esse, wo er doch ohnehin ein wenig angeschlagen ausschaue. Darauf wollte Gaspermeier ebenso wenig antworten wie auf die Frage nach den genaueren Umständen seiner Verletzung. Stattdessen bestellte er sich bei der Jasmin ein weiteres Bier und einen Obstler.
»Kommt schön!«
Und kaum waren die bestellten Getränke geliefert und der Obstler hinuntergestürzt, was Gaspermeier gröbere Unannehmlichkeiten bereitete, weil es ihm recht schwer fiel, den Kopf so weit nach hinten zu neigen, dass ihm der Schnaps nicht übers Kinn rann, stand schon der Schweinsbraten vor ihm, mit Kruste, Saft und Semmelknödel und Kraut. Nach ein paar Bissen war Gaspermeier ein klein wenig mit dem Tag versöhnt. Der Obstler wärmte Körper und Seele. Die Gespräche am Tisch drehten sich natürlich um die beiden Toten von gestern. Gaspermeier schwieg, weil er den Mund zu voll hatte, und der Friedrich sah ihm beim Essen zu. »Das glaubt's ihr gar nicht, wie die ausgeschaut hat, die Leiche!« Der Kastenhuber Kurt wurde Gaspermeier allmählich ein wenig unsympathisch. Musste er ausgerechnet dann eine Leichenbeschreibung abgeben, wenn Gaspermeier aß? Nicht nur er, übrigens, wie er mit einem kurzen Blick über den Tisch feststellte. Der Cajetan tunkte gerade einen Semmelrest in seinen Gulaschsaft und der Fischer Erwin schnitt sich von seinem Bierkäse ein Stück herunter, während der Kurt weitererzählte. »Ich sage euch, ich bin mir sicher, die zweite Leiche, die ist auch ermordet worden. Da haben wir es mit einem Serienkiller zu tun. Der reißt sich die Frauen auf und wenn sie ihm zu anhänglich werden und ihm ihr Geld überschrieben haben, dann geht er mit ihnen auf den Loser und schmeißt sie hinunter. Niemand kann ihm was nachweisen. Schlau, oder?«
»Da hätte ich meine Alte auch schon lang vom Loser hinunterschmeißen müssen«, gab der Erwin zu bedenken.
Gaspermeier gefiel die Richtung nicht, die die Unterhaltung nahm. Er hatte sich nie damit anfreunden können, dass in Männerrunden so häufig abfällige, ja beleidigende Bemerkungen über Frauen im Allgemeinen und über die eigene Ehefrau im Besonderen abgegeben wurden.
»Dass du nur keinen Blödsinn redest, Kurt.«
Der Karls Friedrich mischte sich ein, lupfte mit einer seiner Riesenpranken sein Glas und bestellte für Gasperlmeier gleich ein Bier und einen Obstler mit dazu.
»Du solltest nicht über Dinge reden, die du nicht weißt und von denen du nichts verstehst«, sagte der Friedrich ganz ruhig. »Und ich weiß nicht, ob es gar so interessant ist, wenn du uns erzählst, wie eine Leiche ausschaut, die vom Loser heruntergefallen ist.«
Der Kurt sah ein wenig verärgert auf. »Brauchst du nicht gleich ungemütlich werden, Karls? Ich hab ja nur gemeint.« Für eine Weile herrschte Stille, und die Männer starrten ihre Biergläser an und nahmen zuweilen den einen oder anderen Schluck. Bald wandte sich die Unterhaltung dem neuen Pfarrer zu, der angeblich mit einer jungen Lehrerin zusammenlebte und mit anderen Frauen schon 2 Kinder gezeugt haben sollte. Und der Karls Friedrich beugte sich zu Gasperlmeier hinüber, der gerade dabei war, den letzten Rest Schweinsbratensaft mit dem Rest des Semmelknödels aufzutunken.
»Möchtest du nicht morgen freinehmen? Schaust dir wirklich nicht gut aus.«
Gasperlmeier versuchte, den Kopf zu schütteln, was ihm aber sofort einen stechenden Schmerz durch Hals und Nacken jagte.
»Geht schon.«
Gasperlmeier fühlte sich nach den 3 Bier und den 2 Schnäpsen jetzt wirklich besser. Sein Hunger war gestillt, eine angenehme Leichtigkeit hatte sich in seinem Kopf breit gemacht, der Schmerz ebbte schnell wieder ab, die Tabletten schienen zu wirken. Alles war gut. Morgen würde er wieder fit sein. Plötzlich aber ging die Tür auf und Gasperlmeiers Stimmung sank augenblicklich ins Bodenlose. In der Tür stand die Maggie Schablinger, die überaus farbenprächtig geschminkte Reporterin der Schilling-Zeitung, die Gasperlmeier schon einmal übel mitgespielt hatte. Heute, so dachte Gasperlmeier bei sich, konnte sie ihnen wenigstens nicht den Vorwurf machen, sie tränken während der Dienstzeit. Dennoch nahm sich Gasperlmeier vor, sie genau im Auge zu behalten, falls es ihr doch einmal einfallen sollte, die Kamera zu zücken. Außerdem würde kein Wort über seine Lippen kommen. Er kannte sich selber so gut, dass er wusste, dass seine Zunge locker wurde, wenn er getrunken hatte. Er hatte zu fortgeschrittener Stunde zur Erheiterung mancher Stammtischrunde schon allerhand Unsinn von sich gegeben. Das durfte heute keinesfalls passieren. Gasperlmeier umklammerte Bier und Schnapsglas, als ob er sich damit gegen den Angriff der Maggie Schablinger wappnen wollte. »Ob mich die Herren wohl in ihrer geselligen Runde aufnehmen wollen?« Die Maggie hatte den Kopf kokett schiefgelegt und ein verführerisches Grinsen aufgesetzt. Das aber, wusste Gasperlmeier, so falsch war wie die ganze Person. So selten allerdings eine Frau am Stammtisch war, so bereitwillig rückten die Herren jetzt auseinander, beziehungsweise zusammen, denn manch einem von ihnen blieb fast der Mund offen stehen. So beeindruckt, schien Gasperlmeier, waren sie von der Maggie Schablinger. Wenn man sie nicht kannte, gestand sich Gasperlmeier ein, war sie ja hübsch anzusehen, da gab es nichts. Wenn man es halt mochte, dass sich Frauen gar so viel Farbe ins Gesicht und auf die Fingernägel schmierten und Unmengen von Rüscheln und Spitzenzeugs an sich herumtrugen. Die Maggie setzte sich zwischen den Karls Friedrich und den Gruber Cajetan. Gegenüber von ihr grinste der Kurt, etwas mitleiderregend vor sich hin. Heute hatte sie dunkelblaue Fingernägel, fiel Gasperlmeier auf, und an der rechten Hand trug sie einen Ring, der so groß war, dass Gasperlmeier sich gut vorstellen konnte, dass man darin ein ganzes Aufnahmegerät unterbrachte.
»Nachtdienst, Gasperlmeier?« grinste die Maggie. »Sie haben den Mord sicher schon aufgeklärt, oder?«
Daher also wehte der Wind. Gasperlmeier hatte sich schon sowas gedacht. So freundlich war sie nur, weil sie ihn aushorchen wollte, um für die morgige Schilling-Zeitung wieder eine rührselige Story zusammenzuschustern. Gasperlmeier schüttelte nur den Kopf. Diesmal vorsichtiger. Seiner Sprache war er sich nicht mehr so sicher. War es das dritte Bier oder schon das vierte? Hatte die Jasmin schon wieder abgeräumt oder hatte er wirklich erst einen Schnaps getrunken? »Nichts«, sagte er dennoch. Da war man auf der sicheren Seite und konnte sich weder verhaspeln noch bloßstellen. Obwohl es als Reaktion auf die Fragen der Maggie nicht genau passte. »Oh, oh, Gasperlmeier«, die Maggie wackelte mit dem Zeigefinger, was sie wohl für eine neckische Geste hielt. »Haben Sie vielleicht schon wieder ein paar über den Durst getrunken? Ich habe fast den Verdacht, Mordermittlungen bekommen Ihnen nicht.« Gasperlmeier hatte das Gefühl, als wanke er in eine Sackgasse, deren Mauern links und rechts immer näher aufeinander zuliefen. Der Maggie, so schien es ihm, konnte man nicht entkommen. »Ich sag nix«, entrang er sich schließlich und schwor sich, ab sofort den Mund nicht mehr aufzumachen, bis die Maggie wieder gegangen war. Außerdem musste er aufs Klo. Ein wenig unsicheren Schrittes begab er sich dorthin, und als er erleichtert zurückkam, lauschte die Maggie aufmerksam den Erzählungen des Kastenhuber Kurt, der bereitwillig alle grausigen Einzelheiten des gestrigen Tages vor der Maggie auf dem Wirtshaustisch ausbreitete. Gasperlmeier nahm Platz, obwohl er irgendwo tief in sich ein Gefühl spürte, das ihm sagte, es wäre besser, jetzt nach Hause zu gehen. Der Karls Friedrich unterbrach den Kurt zwar nicht, schüttelte aber immer wieder den Kopf, wenn er gar zu unverschämt übertrieb. Vor Gasperlmeiers Augen begannen die Biere, die Schnäpse und die Gesichter zu verschwimmen. Wie die Maggie Schablinger dem Kurt an den Lippen hing. »Herr Kastenhuber«, sagte sie schließlich, »wenn ich jetzt vielleicht noch ein Foto von Ihnen machen darf, dann kommen Sie morgen mit Ihrer Story ganz groß raus.« Als sie tatsächlich die Kamera zückte, wurde es Gasperlmeier zu bunt. »Dass Sie sich nicht unterstehen, uns hier zu fotografieren. Du musst aufpassen, Kurt, dann stehst du morgen als Alkoholiker in der Zeitung und sie schreibt, dass wir nichts tun als herumsitzen und saufen, wo wir doch eigentlich den Mörder suchen sollten, und lauter solches Zeug.« Gasperlmeier war aufgestanden und hatte, ungeachtet seiner Schmerzen, wild zu gestikulieren begonnen. Ein wenig unsicher war er schon auf den Beinen. Da passierte es, dass er das halbvolle Bierglas des Karls Friedrich umstieß und auf den Platz der Maggie Schablinger leerte. Die allerdings war mit ihrer Kamera bereits aufgestanden, so dass sich das Bier in ihre Handtasche ergoss. Die Maggie begann sofort hysterisch zu kreischen. »Sind Sie wahnsinnig geworden? Das kommt Sie teuer zu stehen. Ich vertrete hier die freie Presse. Ich kann fotografieren, wen ich will.« Gasperlmeier, der erschöpft auf seine Bank zurückgesunken war, sah, wie der Friedrich aufstand und der Maggie Schablinger seine Pranke auf die Schulter legte. Er schien Gasperlmeier trotz seiner zahlreich genossenen Biere ganz ruhig zu sein. »Frau Reporterin, regen Sie sich nicht so auf. Es war ja nur ein Missgeschick. Und Sie brauchen sich nicht wundern, dass es dem Gasperlmeier nicht gefällt, wenn Sie hier hereinschneien, unseren Stammtisch durcheinander bringen und versuchen, uns auszuhorchen. Wir sind ja auch nicht blöd und wissen, was Ihre Zeitung für einen Stiefel zusammenschreibt. Und wir wollen am Abend unter uns sein und unsere Ruhe haben.« Gasperlmeier wunderte sich, dass der Friedrich eine derartig lange Rede zustande brachte. Um diese Zeit. Für ihn selbst war wieder einmal alles schiefgelaufen an diesem Abend. Wäre er zu Hause geblieben, hätte er zwar die aufgewärmten Krautfleckerl essen müssen,
Aber das ganze Theater mit der Schablinger und dem Kastenhuber Kurt, das wäre ihm erspart geblieben. Gaspar Meyer verdross es über die Maßen, dass man nicht einmal mehr einen ruhigen Abend im Gasthaus verbringen konnte, ohne dass einen die unangenehmen Ereignisse des Tages einholten. Resigniert ließ er es geschehen, dass die Jasmin noch ein Bier vor ihn hinstellte.